Sehnsucht Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Ich freue mich, dass die Jasmin da ist. Hi Jasmin.
Hi Lena.
Wir wollten heute über euren Kinderwunschweg sprechen und hatten da so ein bisschen im Vorgespräch schon mal gesagt, okay, lass uns mal den Schwerpunkt auf Myome setzen, weil das hatte ich hier im Podcast überhaupt noch gar nicht. Und das ist ein total wichtiges Thema. Es wird ja auch meistens, bevor man in eine Stimulation startet und so weiter, wird immer noch mal geguckt, ist da irgendwo ein Myom oder nicht, weil das halt ein Hinderungsgrund sein kann. Und irgendwie ist das so, also ich persönlich habe damit keine Erfahrung, deswegen finde ich das so wertvoll, dass du uns da heute ein bisschen was drüber erzählen kannst und möchtest. Ist das ein Thema, wo du wusstest, ja klar, habe ich schon früh gesagt bekommen, hier sind immer mal wieder Myome, oder wie bist du überhaupt darauf aufmerksam geworden?
Ich war 28, also ist jetzt auch schon fast 9 Jahre her, als meine Gynäkologin mich darauf hingewiesen hat, dass ich einige Myome habe.
Einige sogar?
Und
okay.
Einige, genau. Und da sagte sie mir noch, ja, warten Sie nicht so lange mit dem Kinderwunsch, weil das werden wahrscheinlich immer mehr und sie werden sich vergrößern und können dann eventuell zur Unfruchtbarkeit führen.
Boah.
Genau,
okay.
Das war...
Also das finde ich echt krass, weil ich habe nämlich, wenn man googelt, ne, Myome, und dann kommt hier diese Übersicht mit KI, wird einem ja immer sofort angezeigt. Da habe ich schon so gedacht, krass, krass, wie sich das direkt widerspricht. Da steht nämlich, Myome sind gutartige Wucherungen in der Gebärmuttermuskulatur, die oft keine Beschwerden verursachen, aber zu starken Blutungsschmerzen oder Druck im Unterleib führen können. Das sind doch Beschwerden. Also was ist das denn für ein Widerspruch in sich? Also sie können... nämlich eben sehr, sehr wohl schmerzhaft sein und sie können die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Also.
Genau. Also es gibt da auch einige Statistiken. Ich hatte hier mal eine rausgesucht von dem Uniklinikum Schleswig-Holstein, dass es da auch noch ein ethnisches Ding gibt. Also 80% der schwarzen Frauen unter 50 Jahren leiden unter Uterusmyom im Vergleich zu weißen Frauen. Also
ach.
Auf jeden Fall so, dass es nochmal die Hautfarbe betrifft oder die Ethnie und dass eben meine Patientengruppe im Gesundheitssystem und in der Forschung vielleicht dementsprechend weniger berücksichtigt wird und dass die Beschwerden vielleicht auch deswegen nicht so ernst genommen werden, weil das war bei mir der Fall.
Alter Schwede.
Ich hatte schon immer sehr starke Blutungen und wurden eben mit den Jahren immer stärker, weil die auch gewachsen sind.
Ja.
Insbesondere dann auch während hormonellen Stimulationen hat sich ein Myom zum Beispiel im Volumen, also nicht im Durchmesser, sondern im Volumen verachtfacht innerhalb von 2 Monaten.
Uff.
Und es sagt einem keiner.
Das sagt einem keiner und die lassen sich einfach damit in Ruhe und sagen ja, hier ist halt so oder wie oder was.
Also so kam mir das vor, genau. Also meine damalige Gynäkologin aus meiner Heimat sagte mir noch, weil ich nach München gezogen bin, gehen Sie da auf jeden Fall zur Myom-Sprechstunde. Und da ärgere ich mich heute noch drüber, dass ich das nicht so ernst genommen habe. Einfach zu einer neuen Gynäkologin hier in München gegangen bin und sie gefragt habe, denken Sie, die Myome verursachen irgendwelche Probleme in Bezug auf die Fruchtbarkeit? Und sie schaute sich das an. Das kam ja auch nicht so wirklich gründlich recherchiert vor während der Untersuchung. Sie sagte, nee, ich würde das einfach mal versuchen. Und dann kam dieser berühmte Satz, Sie sind ja noch jung. Also ich war fast 35. Und sie hat die Myome auch nicht ausgemessen, so wie es meine alte Gynäkologin gemacht hat, sondern hat es einfach wirklich so pauschalisiert angeschaut. Und es hat mir nicht gereicht. Und dann bin ich zum nächsten Termin nochmal zu ihr, ein paar Monate später, nachdem es auch natürlich nicht geklappt hatte. Und sagte ihr, okay, ich möchte jetzt zum Spezialisten. Und dann sagte sie, okay, dann gehen Sie am besten zur Kinderwunschklinik.
Okay.
Dann habe ich mir direkt 2 Termine gemacht und beide haben genau so eine ungefähre Einschätzung abgegeben, dass die Myome aktuell kein Problem sein sollten.
Also selbst in der Kinderwunschklinik haben sie gesagt, es ist kein Problem.
Ja.
Okay.
Also ich muss sagen, die Kinderwunschkliniken hatten bis jetzt das wenigste Wissen in Bezug auf Myome.
Oh, okay.
Das fand ich auch sehr spannend, dass da überhaupt gar nichts zu kam. Also auch nicht, also es gibt eine Klassifikation nach FIGO. Das kann man auch unter starkeperiode.de nachlesen. Die haben sich so ein bisschen auf Myome und das Wissen dahinter spezialisiert. Und die geben auch an, wo die Myome in der Gebärmutter sitzen. Also sie können ja an verschiedenen Stellen in und an der Gebärmutter sitzen. Und je nachdem, wo sie sitzen, können sie eben dann ja zu starkem Periodenfluss, auch zu Blutarmut, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder eingeschränkter Fruchtbarkeit führen, weil Myome, das sind wie so Muskelknoten, die ziehen sehr viel Blut, was
Ja.
eigentlich ja auch der Embryo bräuchte bei der
Na klar.
Implantation.
Na klar. Also ist es gar nicht mal, oder wahrscheinlich zusätzlich auch, dass die im Weg sind. Also ich sag mal so, wenn der Embryo sich jetzt ähnlich wie bei einem Septum an einem Myom andockt und versucht, sich da einzunisten, kann der da überleben?
Das klar, also das kann ich nicht sagen, ob der sich an einem Myom andocken würde. Also es gibt zwar Myome, die in der Gebärmutter drin sind, aber die würde man vorher versuchen zu behandeln, weil ich glaube, das ist so der Worst Case. Also ich bin zwar keine Ärztin, aber ich glaube, dieses Myom würde man versuchen zu entfernen. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Mir sagte man in der Kinderwunschklinik nach der ersten Fehlgeburt, Spoiler Alert, gegen Myome kann man nichts machen.
Okay, das ist absurd. Also, weil ich habe das wirklich, mich hat es ja selber nie betroffen. Ich habe es auch noch nie bei einer Klientin gehabt. Also höchstens ja, da ist ein Myom, das haben wir weggemacht lassen. So. Ich weiß nur von Dorothee Struck, das war ja meine Gynäkologin damals, dass die sich damit total gut auskennt und dass die da halt eben, ja, Frauen gut begleitet und behandelt hat eben. Aber
Ja.
ja, vielleicht muss ich mal sonst sie auch noch mal fragen, aber sonst kannst du uns ja hier einfach auch ein bisschen aufklären und so weiter, was das eben eigentlich bedeutet. Also das heißt, wenn eins in der Gebärmutter wäre, würde man es wegmachen, weil es einfach, das wäre wirklich ein Hindernisgrund sozusagen. Wenn die aber woanders sind, haben die Kinderwunschkliniken und einige Gynäkologen zu dir gesagt, doch, kein Problem. In Wahrheit ziehen die aber ganz viel Blut, was die Gebärmutterschleimhaut braucht, um den Embryo zu versorgen.
Korrekt, ja. Also in meinem Fall saßen die Myome alle in der Gebärmuttermuskelschicht. Also die sind gar nicht reingeragt. Vielleicht ein einziges unten ist so ein bisschen reingeragt, aber nicht so sehr, dass es die Form der Gebärmutter gehindert hätte. Aber es war so ein kleines Stück auch schon der Schleimhaut, was nicht gut ist. Und der Rest, der saß oben drumherum. Also wie so eine Christbaumbeleuchtung von oben. Und da dachten eben die Reproduktionsmediziner in der Kinderwunschklinik, dass sie keine Probleme verursachen würden. Aber da das so viele waren, da die auch so sehr gewachsen sind in der Zeit der Stimulation, wurden die irgendwann zum Problem. Also in meinem Fall, ich hatte vier Embryotransfere im Rahmen von einer ICSI, von mehreren ICSI-Stimulationen oder ICSI-Prozeduren. Behandlung so. Und nach dem vierten Transfer, das war auch schon die dritte Fehlgeburt, die ich hatte, sagte mir mein Arzt, okay, jetzt müssen wir doch was tun gegen die Myome. Ich denke, die sind der Grund für die ganzen Abgänge. Und er hat mir dann empfohlen, zu zwei verschiedenen Ärzten zu gehen, die darauf spezialisiert waren. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und dass es verschiedenste Behandlungsmethoden gibt. Und er hat auch schon gesagt, dass er vermutet, dass sie vielleicht durch eine Sonata-Behandlung entfernt werden müssten. Da wird so ein, oh Gott, das muss ich kurz nachschauen, dass ich hier keine falschen Informationen rausgebe, aber da wird ein Behandlungsgerät durch die Scheide in die Gebärmutter eingeführt und die Myome werden unter Ultraschallsicht lokalisiert und dann mit Energie erhitzt. Also so gesagt, eigentlich verbrannt. Und die schrumpfen dann in der Größe. Und innerhalb von 3 Monaten kann man es dann nochmal versuchen.
Okay, also dann sagt man quasi nach dieser Behandlung, die 3 Monate danach, die sind super, oder man muss 3 Monate warten, um es zu versuchen?
3 Monate warten und dann darf man es nochmal versuchen, genau. Ich sollte noch dazu erwähnen, das war ein neuer Arzt, der in der Kinderwunschklinik war. Der hatte schon ein bisschen über Myome. Genau. Und die Möglichkeit gab es, die habe ich dann auch recherchiert und war auch bei einer Ärztin, die sich das angeschaut hatte. Und die hat ja gesagt, sie könnte 3 der 8 Myome, die ich habe, entfernen. Der Rest war schwer zu erreichen. Genau, und das hat mir natürlich nicht gereicht. Und dann bin ich zu den anderen beiden Adressen gegangen, die er mir nannte. Und es waren beides Chirurgen. Die haben direkt gesagt, die würden sie operativ entfernen, also rausschneiden, vernähen. Und da es so viele sind, wäre die Heilungsdauer 9 Monate lang.
Oh
Das war
Gott.
Oh, da kamen mir die Tränen, als ich das
Oh,
gehört habe.
oh
Das war
Gott,
so
das
die
ist.
schlimmste Diagnose im Kinderwunsch.
Ausgerechnet auch noch 9 Monate, ne? Wo man so denkt, ich hatte in 9 Monaten eigentlich was anderes geplant.
Genau.
Also, das heißt, auch noch so lange warten, um überhaupt erst wieder weitermachen zu können.
Ja.
Und nichtsdestotrotz bleiben ja Vernarbungen. Auch das ist ja immer noch irgendwie ein Risiko, sage ich jetzt mal. Oder kann natürlich auch, gerade du hattest ja da schon, hast du gerade gesagt, 3 Fehlgeburten hinter dir.
Ja,
Boah, von
genau.
was für einer Zeit sprechen wir? Wie lange warst du da schon im Kinderwunsch?
Da war ich 2 Jahre im Kinderwunsch.
3 Fehlgeburten innerhalb von 2 Jahren.
Genau. Also der erste Transfer war direkt positiv und da hatte ich einen Abgang zwischen der 6. und der 9. Woche.
Ja.
Der zweite Transfer war eine Nullnummer. Der dritte war eine biochemische Schwangerschaft. Und der vierte war genau wie der erste, also nochmal ein Abgang zwischen der 6. und 9. Woche.
Um Himmels Willen. Und ich nehme mal an, davor habt ihr es ja natürlich versucht auch, oder?
Nicht sehr lange. 3 Monate haben wir es versucht. Wir haben natürlich der Kinderwunschklinik und der Gynäkologen gesagt, 6 Monate, weil wie will mir das jemand nachweisen?
Ja.
Und wir haben dann auch selbst, wir sind sehr schnell selbst aktiv geworden und haben auch direkt ein Spermiogramm angeordnet und konnten da sehen, dass die Morphologie und die Bewegungsrate sehr eingeschränkt war und sind damit direkt auch zur Kinderwunschklinik, die wir auch selbst erfragt haben bei meiner Gynäkologin, man braucht ja doch immer diese Überweisung und sind dann mit diesen ganzen Infos dahin, haben gesagt, wir haben ein eingeschränktes Spermiogramm und wir haben eine Myomsituation, was müssen wir hier tun? Und
Okay.
dann kam eben, ja, gegen die Myome kann man nichts tun, aber gegen das eingeschränkte Spermiogramm schon.
Das finde ich echt krass. Also das ist ja, ich meine, deine Gynäkologin aus der Heimat hast du gesagt, ne, wo du vorher gewohnt hast, die hat ja schon, als du 28 warst, du dir gesagt, wo würde ich mal was machen, kann beim Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft ein Thema sein.
Genau.
Jahre später, weil dann hat es ja ein bisschen noch gedauert, bis ihr gestartet habt, oder?
Genau, bis 34, fast 35 war ich
Ja.
da.
Ah, okay. Also schon noch mal so 5, 6 Jahre ungefähr gewartet, bis ihr dann soweit wart und losgelegt habt und bereit wart. Und
Beziehungsweise ich war dazwischen sehr lange Zeit Single. Ich habe meinen Mann erst mit 33 kennengelernt.
ja, kenne ich.
Genau.
Genau. Stimmt. Man braucht ja, wenn man es nicht alleine machen möchte, ist es sinnvoll mit einem Partner. Das stimmt. Komisch, ne? Bin ich einfach von ausgegangen, dass ihr damals schon zusammen wart. Wird für ein Quatsch. Okay, also das heißt, da ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen und dann habt ihr es versucht und du hattest ja wahrscheinlich die ganze Zeit im Hinterkopf, Myome können Thema sein. Und dann gehst du dahin, wo du denkst, okay, die wissen ja, wie es geht und dann sagen die, es ist kein Thema. Das ist ja schon echt strange. Also super gut, dass ihr so schnell gehandelt habt, gerade auch noch mit dem eingeschränkten Spermiogramm, weil das wäre ja natürlich nicht unmöglich gewesen, aber die Chancen waren ja wahrscheinlich nicht besonders gut.
Nee.
Oh, und du hast das gerade gesagt, People of Color sind zu 80% betroffen von Myomen.
Genau.
Was ist denn das für eine Schweinerei? Also woran liegt denn das? Ich finde das so diskriminierend.
Das ist eine gute Frage, warum wir da eher betroffen sind. Das kann ich dir gar nicht sagen. Das liegt an der Genetik wahrscheinlich, dass es so ausfällt. Müsste ich noch mal recherchieren. Vielleicht kann ich das nachtragen.
Nein, um Himmels
Aber
Willen, wer weiß, vielleicht gibt es da auch überhaupt gar keine, also klar, wenn du was rausfindest, sehr gerne, aber vielleicht gibt es da ja auch gar keine Erklärung dafür, aber es ist schon echt, also das finde ich schon echt fies, dass man das so
Ja.
quasi dann an der Hautfarbe oder ja, Genetik dann ja wahrscheinlich irgendwie festmachen muss.
Absolut. Mein Chirurg, der mich dann auch letztendlich operiert hatte, hat auch gemeint, wenn sie nach Afrika gehen, da wird jede Frau Myome haben. Also da ist es sowas von verbreitet. Aber
Okay.
da sind die Geburtsraten ja auch etwas höher, weil die Frauen früher Kinder bekommen. Die Myome wachsen ja, insbesondere im gebärfähigen Alter, begünstigt die Produktion von Östrogen das Wachstum der Myome noch mehr. Ja, deswegen
Okay.
ist es bei mir jetzt eher ein Thema, als wenn ich vor 10, 15 Jahren versucht hätte, schwanger zu werden.
Ja, wie
Genau.
deine Frauenärztin dir das quasi gesagt hat, finde ich schon krass, dass dann, also das, ich finde das eh so absurd, ne? Weil ich weiß noch, als ich mit, weiß ich nicht, Anfang 30 oder so hat mir meine Gynäkologin auch gesagt, ja, sie müssen dann sich jetzt mal langsam entscheiden, ob sie wollen oder nicht, Kinder zu kriegen. Und ich dachte, echt jetzt schon? Und mit 36 hatte ich ja dann die erste Fehlgeburt und da haben mir dann ja die Frauenärztin andere gesagt, ja, sie sind doch einfach alt. Und ich sag, das ist doch Quatsch, ich bin doch nicht zu alt. So, ne, also echt brutal. Und jetzt höre ich das dir dann mit 35, naja, bist du ja einfach noch jung. So, hä?
Ja, was
Was
ist
ist das?
das?
Ja, was ist das? Dass die eine Frauenärztin Bescheid weiß über Myome, die andere nicht. Hier wird gesagt, du bist zu alt, hier bist du wieder zu jung, noch jung und so. Das ist sehr, hä? Was soll das jetzt? Also irgendwie so eine richtig klare Aussage gibt es da auch nicht, ne?
Nee, das ist so ein bisschen wie bei Endometriose. Es gibt ja so viele Fachvorträge und Kongresse, die sich nur auf dieses Thema spezialisieren. Und die Ärzte, denen fehlt dieses Wissen. Das verstehe ich nicht. Die Ärztin, die mich untersucht hatte und geschaut hat, ob diese Sonata-Behandlung mit dem Ultraschall in Frage kommen könnte, die hatte ich auch gefragt, sehen Sie auch Endometriose auf dem Screen? Dann sagte sie, nee, haben Sie denn Schmerzen, wenn Sie Ihre Periode haben? Sagte ich, was heißt Schmerzen? Weil man ist ja mittlerweile schon dran gewöhnt. Weil jedes Mal, wenn ich sagte, die Blutung ist stark oder es schmerzt auch an der Blase oder am Darm, hieß es immer, ja, das ist normal, da schwillt dann alles an und das ist normal.
Müssen Sie
Deswegen
durch.
wusste ich gar nicht, wie beantwortet man die Frage, weil es gibt ja keine offizielle Schmerzskala. Und wenn es eine gäbe, dann ist die für Frauen ja wesentlich höher als bei Männern, weil wir einfach viel mehr körperlich durchmachen müssen. So, da
Absolut.
fühlte ich mich schon direkt diskriminiert. Und Spoiler Alert, während der OP, als die Myome entfernt wurden, sagte der Chirurg, sie waren voll mit Endometriose. Denn, jetzt kommt der Hammer, Frauen, die Myome haben, haben fast immer auch Endometriose.
Das habe ich gelesen bei dir auf dem Instagram-Account. Das
Ja.
ist so krass, dass das, also dass man quasi sagen kann, okay, wenn ich Myome habe, kann ich fast davon ausgehen, dass ich auch Endometriose habe.
Ja, also das habe ich jetzt von zwei Ärzten gehört, also diesem Chirurgen, der mich operiert hat, und noch einer weiteren Gynäkologin, die sich auf Kinderwunsch und Endometriose spezialisiert hat. Die beiden haben es gesagt, dass es
Okay.
eigentlich fast immer zusammen auftaucht.
Okay.
Genau.
Meine Herren, also okay, du hast, aber was hast du denn dann gemacht? Weil wir sind jetzt gerade stehen geblieben an dem Punkt, wo du gehört hast, okay, das dauert dann halt 9 Monate, der Heilungsprozess. So lange musst du warten, mehr oder weniger. Und
Ja.
wie hast du dich entschieden?
Ich hatte mir erst noch eine Viertmeinung eingeholt, weil ich
Ja.
das nicht wahrhaben wollte. Und
Verstehe
es gibt
ich.
auch noch den fokussierten Ultraschall. Da wird dann von außen mittels einem Ultraschall durch eine Wärmebehandlung ebenfalls werden die Myome gezielter angegangen und auch von außen verbrannt. Genau.
Okay.
Ganz simplistisch erklärt. Also man kann das alles bei starke-periode.de nochmal besser nachlesen.
Packe ich in die Shownotes. Ja.
Genau, denn ich bin ja auch keine Ärztin und es gibt auch noch die Embolisation und die Gebärmutterentfernung, das kann man da auch noch nachlesen. Das
Okay,
kommt
ja, nein,
leider
danke.
auch oft vor, je nachdem, wie schlimm die Myome sind.
Okay.
Aber in meinem Fall haben mir dann zwei Chirurgen zur operativen Entfernung geraten.
Ja.
Der Chirurg, für den ich mich dann entschieden hatte, der hat mich so gründlich untersucht und hatte eben festgestellt, dass ein Myom sich verachtfacht hatte im Volumen, wie ich schon zu Beginn erwähnte,
Das ist
innerhalb von
echt.
2 Monaten. Da war ich beim zweiten Mal bei ihm. Und ich hatte ihm auch noch gesagt, ich habe auch ganz viele Entzündungsherde im Körper, könnte das auch noch einen Grund haben? Hat er gesagt, hat Ihr Kinderwunscharzt Sie denn nicht einfach mal zum Hautarzt geschickt? Sagte ich nein. Hat er gesagt, machen Sie das noch vor der OP. Hier ist eine Adresse. Da gehen Sie hin und danach kommen Sie her und dann operieren wir Sie. Dann bin ich noch zum Hautarzt gegangen und er hat am Bauchnabel festgestellt, der war ganz komisch verfärbt und angeschwollen, dass ich eine äußere Endometriose habe.
Ach.
Das kommt in 0,01% der Fälle vor. Das hat er
Uff.
noch nie gesehen. Der wollte davon ein Foto haben, um es auf einem Kongress vorzustellen.
Schön, wenn
Habe ich
man
ihm
so
dann
ein
auch noch geschickt, ne? Aber
Ja.
es fühlte sich schon komisch an.
Ja.
Und dann war der Tag der OP. Ich wusste, dass es heftig wird, weil er hatte 8 Myome gezählt im Ultraschall. Und er hat schon gesagt, sie werden wahrscheinlich auch Endometriose haben. Und im einen machen wir dann den Bauchnabel auch noch mit. Und dann hatte ich die OP und bin danach aufgewacht und hatte schon wahnsinnige Schmerzen. Dann hat er gesagt, die OP war so heftig, als ich durch Also als ich die Bauchdecke, durch die Bauchdecke reingegangen bin, konnte ich ihren Uterus gar nicht erkennen vor lauter Myomen. Die saßen alle oben drauf und da musste er sich erstmal durcharbeiten und er konnte auch nur 5 von 8 entfernen, weil es gab gar nicht genug Gewebe, um die restlichen dann noch zu vernähen. Und dann hat er gesagt, um den Douglas-Raum herum, also komplett um den Darm und auch um die Blase, was meine Schmerzen ja erklärt, war komplett Endometriose. Und der Bauchnabel war so tief infestiert, dass er immer weiter geschnitten, geschnitten hat, dass immer mehr Endoflüssigkeit auch rauskam. Und er musste den Bauchnabel rekonstruieren.
Ach du
So
Scheiße.
sehr war der befallen.
Meine Güte.
Klingt auch ein bisschen eklig, weil das war alles in meinem Körper. Also ich war erstaunt, dass ich so überhaupt schwanger werden konnte.
Ja, tatsächlich. Also,
Ja.
dass du überhaupt das ausgehalten hast, weil das müssen ja auch unglaubliche Schmerzen einfach gewesen sein. Darm, Blase, Gebärmutter. Und wahrscheinlich ja auch durch die Stimulation, ne, du gibst auch noch Hormone dazu, deswegen hat die sich wahrscheinlich verachtfacht oder so, ist jetzt meine laienhafte Vorstellung, weiß ich nicht, vielleicht kann das auch so
Ja.
einfach passieren. Aber das, ja, war um Himmels Willen. Oh Gott.
Ja, das war ein Schock. Und meine erste Frage war direkt, wie lange muss ich warten? Zum Glück hat er nur 9 Monate gesagt, denn es fielen mal 12 Monate und das hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft.
Oh, also das muss man auch echt erstmal verdauen, ne? Das heißt, du hast diese Horror-OP hinter dich gebracht. Der hat nicht alle entfernen können. Er musste viel mehr machen, als du anfangs gedacht hattest.
Ja.
Das ist eine krasse Endometriose, sogar auf der Haut. Das heißt, dein Bauchnabel musste rekonstruiert werden. Und dann wachst du auf und hörst, okay, es sind nicht alle weg. Und du musst 9 Monate warten, um wieder loslegen zu können. Okay, du warst ein bisschen erleichtert, weil auch mal 12 im Raum standen, aber wie, was war da los? Wenn ich mir das jetzt vorstelle, dann würde ich denken, Horror, jetzt wie kriege ich diese scheiß langen 9 Monate rum und was ist mit den anderen dreien, die nicht weg sind? Kann man sagen, okay, komm, das klappt trotzdem oder hat dir das irgendwie Sorge gemacht?
Ich war schon besorgt, aber er hat mir die Sorgen auch versucht zu nehmen, weil er sehr empathisch war und sagte, ich denke, es sollte jetzt klappen. Er denkt, dass die Fehlgeburten zu 50% an der Endometriose lagen und zu 50% an den Myomen. Und das hat mich schon beruhigt. Und die 9 Monate, die konnte ich relativ gut durchhalten, weil ich in der Zeit nochmal stimulieren konnte. Denn er hat empfohlen, dass ich einfach Eizellen sammle in der Zeit.
Ach so, kein Transfer, aber
Genau.
du kannst ja Eizellen sagen. Ach
Ja,
ja, okay,
genau.
also du machst trotzdem was für den Kinderwunsch und oh, das ist
Ja,
gut,
das war
okay.
gut. Ja, das heißt also, nach 2 Monaten konnten wir schon wieder loslegen. Wichtige Info an der Stelle, das hatte mir auch keiner gesagt, die ersten 2 Monate oder die ersten 3 nach einer Endo-OP, also auch Myom wahrscheinlich OP, sind die ersten 2 bis 3 Perioden ganz furchtbar.
Oh.
So, solche Schmerzen hatte ich davor noch nie. Das war
Okay.
also, ja, nochmal ein ganz neues Level, was da erreicht wurde.
Boah, heftig. Und wurdest du
Genau.
vorgewarnt?
Nee,
Nein.
nee. Ich lag einfach nachts wach vor Schmerzen während der Periode und habe mich gefragt, was das ist. Und der Arzt in der Kinderwunschklinik meinte, ja, das ist normal, das kommt nach der Endo-OP meistens vor.
Okay,
Ich hätte dem
okay.
ja auch sagen können, aber gut.
Ja, das wäre es.
War es.
Natürlich, man will ja nicht, dass einem Angst gemacht wird, ne? Aber dass man zumindest hört, übrigens nicht erschrecken, es kann sein, dass die nächsten 2, 3 Menstruationen noch heftiger sind, als sie das gewohnt sind. Damit man irgendwie nicht, also, weil das macht ja eine Sorge auch noch größer, wenn man dann da nachts liegt und nicht schlafen kann vor lauter Schmerzen, denken, ja, scheiße, hätte ich die OP mal nicht gemacht. Irgendwie habe ich es verschlimmert, so fühlt sich's ja dann an, so ungefähr,
Ja,
ne?
man ist total hilflos und fragt sich einfach, was passiert.
Ja.
Und abgesehen von den Perioden waren die Schmerzen danach auch der absolute Horror. Also ich kann das eigentlich nur so beschreiben, als hätte mir jemand ganze Stücke aus dem Körper rausgeschnitten. Also fühlte
Boah.
sich das auch wirklich an. Ich weiß gar
Boah.
nicht, wie ich es sonst beschreiben soll, aber es war echt der absolute Hammer. Trotzdem würde ich es natürlich wieder machen. Aber es war schon, es war eine sehr lange Genesungszeit. Also 3 bis 4 Monate hat es schon gedauert.
Ja.
Und die Stimulation, ich hatte dazwischen zwei weitere Stimulationen oder sogar drei, haben es dann auch nicht besser gemacht. Also
Ja.
die waren dann auch ja schlimmer und intensiver als die davor.
Was man alles
Das
in Kauf nimmt, ne?
ja.
Das ist echt, oh, weiß ich nicht. Das ist dann manchmal, ich stecke ja jetzt nicht drin, ich höre zu und fühle mit, aber bin ja von außen, gucke ich drauf und denke mir so, und es gibt einfach Leute, die werden so schwanger, zack.
Ganz
Und
viele meiner Freundinnen.
ja, das ist schwer auszuhalten, oder?
Ja, schon. Ja, das ist, man ist immer happy sad, wenn man solche Nachrichten hört. Ich sage das dann auch einfach ehrlich, weil wenn ich eins gelernt habe im Kinderwunsch, dann einfach ehrlich mitteilen, was gerade passiert, damit das Gegenüber besser nachvollziehen kann, was in einem vorgeht. Weil wenn ich es in mich reinfresse, dass ich gerade eigentlich traurig bin über die Nachricht, dann kommt es an anderer Stelle raus und deswegen versuche ich da einfach aufrichtig zu sein und teile mich mit, was gerade in mir vorgeht. Und es kommt auch meistens gut an. Also ich durfte
Okay,
da
gut.
schon auch viel Verständnis.
Schön. Oh, das
Ja.
ist gut, weil da gehört ja auch Mut dazu, weil ja auch immer so eine Sorge oder so eine Angst mitschwingt, dass das Gegenüber irgendwie anders reagiert, als man sich's erhofft hat, im Sinne von verstehe ich nicht oder bagatellisieren oder vielleicht bist du da auch ein bisschen empfindlich oder irgendwie sowas. Umso schöner, wenn das dann nicht passiert, ne? Sondern wenn dann, weil dann kann das ja auch wieder was ganz Stärkendes sein für so eine Freundschaft, ne?
Absolut, ja.
Boah, da hast du dann wirklich jetzt oh, Schlimmes durch. Ihr habt dann stimuliert. Wie ist das zu stimulieren, um zu sammeln und nicht einen Transfer haben zu können? Ich meine, das war wahrscheinlich besser als gar nichts, weil du in der Situation wenigstens etwas in Richtung Kinderwunsch machen konntest, ne?
Es war komisch, dann nach der Stimulation keinen Transfer zu haben. Da fühlte man sich so abgeschnitten.
Ja.
Und da kam dann die Ungeduld wieder hoch.
Ja.
Da hat es dann nur geholfen zu wissen, okay, übernächsten Monat kannst du wieder stimulieren. Aber bei mir wurde die Ungeduld so groß, dass ich mich schon vorgestellt habe, wie der nächste Transfer wird, dass ich ja schon wieder also älter bin. Und es hilft ja auch nicht der Eizellqualität, auch nicht der Spermienqualität, auch wenn man die mit ICSI natürlich besser definieren kann oder auswählen kann. Aber ich hatte mich viel über diese PID, diese genetischen Untersuchungen von Embryonen, drüber informiert und habe dann zu meinem Mann gesagt, ich hatte jetzt drei Fehlgeburten und ich möchte, dass die nächste, also ich möchte, dass der nächste Transfer einfach mehr Sicherheit hat.
Ja.
Und würde gerne ins Ausland gehen und alle Embryonen, die wir jetzt schon in Deutschland gesammelt haben, rüberschicken, nach Barcelona in unserem Fall, und die dort testen lassen, bevor wir noch einen Transfer machen.
Okay, ah,
Ja.
das finde ich interessant, weil das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, ob du quasi so sehr beruhigt warst, dass jetzt der Großteil der Myome weg war und dass du gesagt bekommen hast, okay, die Endometriose und die Myome werden der Grund gewesen sein für die Fehlgeburten, ob dir das sozusagen reicht. Aber ne, jetzt höre ich gerade, nee, da wollte es auf Nummer sicher gehen und nochmal gucken, ob nicht noch ein anderer Grund dahinter stecken könnte, ne?
Genau, weil das ist ja die Aussage, die viele treffen, dass wenn es zu einer Fehlgeburt kommt, dass es dann meistens an der Genetik liegt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das auch zu pauschal gesagt ist, aber das ist so ein bisschen in meinem Hinterkopf mitgeschwungen und ich wollte auf jeden Fall jedes Risiko minimieren für den nächsten Transfer. Und ich hatte ja noch die drei Myome und ich weiß, dass ein genetisch gesunder Embryo stärker ist und robuster ist. Und deswegen war das für mich wichtig, ins Ausland zu gehen und es dort testen zu lassen.
Ja.
Genau.
Also ihr habt dreimal stimuliert in diesen 9 Monaten Wartezeit. Und
Genau.
wie viele Embryonen oder wie viele Eizellen konnten dir da entnommen werden?
Jeweils 10. Also ich glaube, wir haben zweimal
Wow.
stimuliert. Einmal in Deutschland 10.
Ja.
Dann hatte ich noch von der vorherigen Stimulation einen übrig. Das heißt, wir haben 11 rübergeschickt, also 10 Vorkernstadien, weil man darf ja nicht unzählige Blastozysten haben, wegen unserem tollen Embryonenschutzgesetz von 1990. Und das heißt, wir haben Vorkerne, wo man nicht weiß, ob sie überhaupt das Auftauen überleben, und ein Embryo nach Spanien geschickt, nach Barcelona, und haben dann in Barcelona auch nochmal stimuliert. Da hatten wir dann auch nochmal eine Entnahme von 8 oder 10 Embryonen
Wow.
oder erstmal Eizellen.
Ja.
Die haben wir dann befruchtet, die deutschen Vorkerne haben wir auftauen lassen und aus diesen, was waren es dann, fast 20 Eizellen wurden im Endeffekt 9 Blastozysten, die gesund sind, davon 6 komplett gesund und 3 Mosaik. Das ist ja,
Okay.
wenn so vereinzelte Zellen krank sind, aber da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass sie sich wieder regenerieren.
Ja, genau. Das ist, da die Chancen sind ja gar nicht schlecht, habe ich, hat neulich noch Dr. von Otte mal gesagt in einem Podcast, dass das so die neueste Erkenntnis ist, dass das nicht kein Nachteil sein muss in Tun.
Genau, ja. Das heißt, wir können 9 Kinder bekommen.
Wow,
Ja,
okay.
ja.
Wo sind wir jetzt zeitlich gesehen? Also die OP, wie lange ist deine OP her?
Die OP war letztes Jahr im August, also 2025, Ende August.
Okay, also wir haben jetzt, während wir aufzeichnen, ich glaube, heute ist der 1. August, genau.
Ja,
Es
genau.
ist ein Jahr her. Das heißt, ihr konntet es jetzt versuchen. Wie hat das dann weiter funktioniert mit Barcelona? Wie habt ihr das gemacht? Was war da der Plan? Habt ihr eine PID dann gemacht und dadurch wusstet ihr quasi, die sind gesund sozusagen?
Genau, dadurch wussten wir das dann. Die Ergebnisse haben wir im April erhalten, März, April. Und wir dachten auch, wir könnten direkt starten. Aber in der Klinik in Barcelona, die testen sehr viel vor dem ersten Embryotransfer. Also die bereiten den Körper wirklich intensiv darauf vor. Und im Vergleich zu Deutschland hat man das Gefühl, Spanien tut alles dafür oder Barcelona, diese Klinik, tut alles dafür, dass der Versuch klappt. Und das Gefühl hatte ich in Deutschland in meiner Klinik, meiner Erfahrung, manchmal nicht. Ne? Deswegen 3 Fehlgeburten. Und da musste ich dann vor dem Transfer noch eine Mikrobiomanalyse machen. Die
Sehr
hatte ich
schlau.
zwar schon ein Jahr zuvor gemacht, aber er hat gesagt, nee, darauf besteht er schon, bis er das
Ja.
nochmal testen darf. Also ich war bei Dr. Herrero in Behandlung, der
Ja.
sagt vielleicht einigen was.
Ja, ich glaube auch, die bei Instagram sind, die haben
Ja.
mit Sicherheit schon mal gehört, den Namen.
Ja. War sehr empathisch und einfach, ja, kommt einem vor wie der Reproduktionsgott. Der ist
Ja.
so selbstsicher in seinem Auftreten und also jeder Handgriff sitzt. Der hat auch nochmal einen 3D-Ultraschall gemacht. Das wurde in Deutschland nie gemacht in meiner Klinik, um zu schauen, ob die Endometriose wiedergekommen ist.
Oh, gut. Weil das
Genau.
schwingt ja auch mit, ne? Also ich denke,
Ja.
also gerade du hast das so im Nebensatz gesagt, deswegen auch die 3 Fehlgeburten. Also ist so auch dein Gefühl, die hätten verhindert werden können, wenn vorher jemand da gewesen wäre, wie zum Beispiel Dr. Herrero, der gesagt hat, okay, Myome, da machen wir erstmal was, bevor wir loslegen, ne?
Genau.
Und gucken nochmal nach Endometriose. Also dass diese 3 Fehlgeburten. Eventuell ist jetzt nur eine Hypothese, aber im Ausland, zumindest in der Klinik, wahrscheinlich nicht passiert werden. Weiß man alles nicht, aber oh, ja, möchte man wirklich nochmal sagen, überarbeitet die Gesetze, wer auch immer
Ja.
das jetzt hier gerade hört, und überlegt, was das ist, weil man kann sich über Ethik streiten, alles oder diskutieren drüber, gar keine Frage. Aber ist es denn ethisch vertretbar, Frauen immer wieder in eine Fehlgeburt Situationen zu schicken und dieses Schicksal erleben zu müssen, ne? Wenn das eben wirklich eventuell verhindert werden kann. Das ist wirklich was, was unbedingt dringend überdacht werden muss.
Absolut.
Okay, also PID für alle, die das noch nicht gehört haben sollten, Präimplantationsdiagnostik, nur ganz kurz, da gibt es auch schon eine Podcast-Folge dazu oder auch zwei, wo einfach geguckt wird, wie ist die Genetik des Embryos.
Genau, da werden einfach die Chromosomen gezählt. Ja. Also eigentlich wissen die dann auch schon das Geschlecht.
Ja.
Aber das ist auch in Spanien streng geheim und wird dann nicht einfach beim Einsetzen dann schon mitgeteilt.
Ich glaube, in den USA geht das. Oder da wird
Ja,
das gemacht. Irgendwie so, ne?
genau. Was auch ein Garant gewesen wäre, dass Spanien die Myome vorher operiert hätte, wenn ich dort von Anfang an in Behandlung gewesen wäre, ist, dass er immer noch eine Gebärmutterspiegelung veranlasst vor
Wow.
jedem Transfer.
Krass.
Genau, also
Okay.
vor dem ersten Transfer. Das brauchte ich nicht, weil ich hatte ja die OP 9 Monate zuvor. Er hat zwar kurz gesagt, doch, eigentlich würde er das schon gerne machen, wenn 6 Monate vergangen sind, aber ich war gerade bei diesen 6 Monaten angekommen, als er das empfohlen hatte und habe gesagt, bitte, bitte nicht nochmal.
Ja, bitte nicht wieder.
Also, nee.
Okay,
Und
also PID, Mikrobiom, also die Darmgesundheit, die Darmflora, es betrifft die Schleimhaut. Deswegen betrifft das, also wenn es dem Darm nicht gut geht, muss man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich auch der Gebärmutterschleimhaut nicht gut geht oder dem ganzen Körper. Das ist nun mal ein Zentrum der Gesundheit. Also großartig, dass Sie sich das angucken. Dann noch eine Gebärmutterspiegelung, was er eigentlich macht und was noch.
Vor der Stimulation mussten mein Mann und ich beide sehr viele Supplements nehmen, unter anderem auch viele Antioxidantien, um Entzündungen im Körper vorzubeugen.
Werbung. Könnt ihr das hier hören? Allein die Verpackung sieht einfach schon immer so wunderschön aus, wenn das hier so glitzert und so weiter. Ach, es ist einfach zauberhaft. Aber natürlich kommt es nicht nur auf die Verpackung an, nein, im Gegenteil, vor allem auf den Inhalt. Und der ist großartig, wie schon so oft erwähnt. Fertility Naturals sind einfach Nahrungsergänzungsmittel, die genau abgepasst sind und dosiert sind auf den Kinderwunsch, beziehungsweise auch auf die Schwangerschaft und auch auf die Stillzeit. Da sind keine schädlichen Zusatzstoffe drin. Die haben eine wahnsinnig hohe Bioverfügbarkeit, gute Rohstoffe. Vegan ist das Ganze. Und es ist eben wirklich genau so dosiert, wie ihr es braucht, in der Phase, in der ihr eben gerade seid. Ne? Kinderwunsch plus, Stillzeit plus, Schwangerschaft plus. Das Ganze gibt es in Kapselform oder auch in Pulverform. Da ist eben genau das drin, was ihr so alles braucht. Die ganzen Mikronährstoffe, also vorneweg natürlich Folsäure, die gute, nicht die synthetische. Dann ist da Ubiquinol drin, also das gute Q10. Alles, was ihr eben sonst noch so braucht, ne? DHEA ist noch mit dabei, wenn wir uns Omega angucken. Ihr könnt auch noch Produkte mit dazu bestellen, die gut sind für euren Darm. Das ist ja auch so wichtig, ne? Dass das Mikrobiom gut aufgebaut ist. Und es gibt eben, das erwähne ich ja auch so gerne jedes Mal, weil es für mich einfach so wahnsinnig wichtig ist und so einen großen Stellenwert hat, was die Gebärmutterschleimhaut angeht. Da gibt es ja den Granatapfelextrakt und der unterstützt halt eben die Gebärmutterschleimhaut total gut, dass sie sich im Idealfall ein bisschen höher aufbaut, dass sie diese schöne Dreischichtigkeit hat und eben einfach ja ein kuscheliges erstes Zuhause wird, sagen wir es, wie es ist. Ich packe euch alle Infos in die Shownotes. Ihr bekommt auch noch einen Rabattcode von mir. Mit Sehnsucht spart ihr 5 € auf eure Bestellung. Und alle Infos zu Fertility Naturals findet ihr unten in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Also einen Monat vor Stimulation und dann auch musste ich eine Woche vor Transfer anfangen, verschiedenste Medikamente zu nehmen. Ich hatte da nämlich noch einen Termin mit einer Immunologin. Das war auch Teil des Pakets, was man da gebucht hat, die sich bei mir insbesondere die Kiergen-Symptomatik angeschaut hat. Also das sind ja Immunreaktoren. Ich weiß nicht, ob ich es gut erklärt habe. Vielleicht kannst du das nochmal.
Ich finde das auch super komplex. Also alles, was das Immunsystem und die Immunologie angeht, das finde ich super komplex und schwer zu verstehen. Killerzellen, Plasmazellen, Kiergene, das ist, ich finde das echt tricky, auch das immer auseinanderzudröseln. Bei den Killerzellen weiß ich persönlich es jetzt am allerbesten, weil ich sie selber zu viel aktive hatte. Aber das ist echt komplex. Also ich glaube, da brauche ich, vielleicht muss ich irgendwann mal eine Immunologin einladen, die uns das so ein bisschen erklärt nochmal, ja.
Ja, genau. Auf jeden Fall, mir hat eins von drei Kiergen gefehlt. Bei meinem Mann war alles in Ordnung und dieses fehlende Kiergen hätte mit ein Grund für die Fehlgeburten sein können. Und er sagte, die Immunologin, dagegen können wir was tun. Sie fangen an, Heparin zu spritzen, eine Woche vor Transfer. Sie nehmen Cortison und ASS.
Naja.
Und zwar nach Transfer dann noch weitere 12 Wochen. Cortison konnte ich schon ein bisschen vorher ausschleichen, ab der 9. Woche, aber den Rest habe ich dann eben bis zur 12. Woche nehmen müssen.
Und jetzt hast du
Und
gerade gespoilert.
stimmt. Sorry.
Überhaupt kein Problem. Also ich glaube, es ist ja immer, du hast es gerade selber erwähnt, diese Schwangerschaftsverkündungen sind immer auch ein Stich ins Herz irgendwie für viele, die mit einem Kinderwunsch sind. Ich glaube aber, und so ging es mir auch und vielen anderen auch, wenn man weiß, da hat jemand einen echt harten Weg hinter sich, dann kann man sich ganz anders nochmal mitfreuen. Also das
Ja.
heißt, alles, was ihr da unternommen habt, was du über dich hast ergehen lassen, hat funktioniert.
Es hat funktioniert, genau.
Wow.
Alle, die zuhören, wenn ihr happy sad seid, ich kann es total nachvollziehen.
Ja, genau. Happy Set.
Ja.
Das trifft's echt so gut. Also, okay, das ist echt so wunderschön. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Also, die haben, das machen die so gründlich. Das ist ja echt der Hammer. Die bedenken ja
Ja.
alles, alle Eventualitäten. Und deswegen hat es direkt beim ersten Transfer dann auch schon geklappt.
Genau, beim ersten
Oh.
Transfer.
Wow.
Es hatte ja bisher bei fast jedem Transfer direkt geklappt,
Ja.
außer einem einzigen. Deswegen
Stimmt.
waren wir dann schon so vorsichtig optimistisch, aber wir
Ja.
kamen ja noch nie über diese 6 bis 9 Wochen Grenze
Ja.
hinweg
Ja.
und die habe ich jetzt schon einige Zeit hinter mir. Also ich bin jetzt in der 13. Woche.
Oh, diese schlimmste erste Zeit hast du geschafft.
Ja,
Ja.
und ich musste die, also ab einer Woche vor Transfer bis zur 12. Woche auch noch Progesteron spritzen, Östrogene oral und vaginal einnehmen, dieses berühmte Utrogest, was ja jeder hasst,
Dieses
inklusive
Schmierige.
mir.
Naja.
Ganz schlimm.
Ja. Mir
Und
ist auch irgendwann von dem Geruch so schlecht geworden. Also mir ist sowieso von allem schlecht geworden, aber dieses, ich konnte das irgendwann auch nicht mehr riechen. So, weil das so,
ja.
aber ich habe es natürlich trotzdem weitergenommen und mit Slip-Einlagen bin ich da irgendwie durchgekommen. Aber es ist, also das ist ja auch Meckern auf sehr hohem Niveau, nimmt man alles in Kauf.
Natürlich, ja.
Gerne. So, ne? Aber genau, es ist eine schmierige Angelegenheit, ja, auf jeden
Genau.
Fall.
Ich fand die Spritzen aber auch irgendwann unerträglich. Also gerade die, die ich mir ins Bein schießen musste, dieses Heparin, da hatte ich ständig blaue Flecken an den Beinen. Da musste ich schon aufpassen, was ich angezogen habe. Also Kleider gingen überhaupt nicht eine Zeit lang. Aber wie du sagst, es meckern auf hohem Niveau. Aber all das, was Spanien mir verordnet hatte, wurde in Deutschland in dem Rahmen auch noch nie verordnet. Und es sind ja jetzt keine Dinge, die Deutschland nicht hätte auch verschreiben können. Und das
Nee,
hat
genau.
mich einfach sehr irritiert. Warum wurden die Hygiene da nie mitbehandelt?
Ja.
Und ich denke, beim letzten Transfer wäre das wahrscheinlich auch nicht so gewesen in Deutschland, hätte ich den da gemacht.
Ja.
Weil Deutschland auch immer das gleiche Protokoll empfohlen hat. Also das letzte Protokoll, das ich in Deutschland gemacht habe, habe ich vordiktiert. Ich bin zum Arzt und sagte, hey, ich habe gehört, es gibt ein Langzeitprotokoll und es gibt auch ein anderes, einen anderen Wirkstoff, den man mal testen könnte. Was halten Sie davon? Ja, können wir machen. Und es war damit das beste Ergebnis, was wir je hatten bei den Stimulationen. Also seid immer
Okay.
eure eigene Projektleiterin, in diesem KIVO-Prozess. Informiert euch, soweit es möglich ist. Stellt Fragen, auch wenn sie dumm sind. Mir haben sie weitergeholfen und ja.
Das ist echt so hart, weil man so zwischendurch wünscht man sich ja auch einfach in Anführungsstrichen, gerade wenn man sich in ärztliche Hände begibt, mal die Verantwortung so ein bisschen abgeben zu können und man nicht immer alles mitdenken und mitplanen zu müssen, ne? Und dieser ganze Mental Load und dieses Orga-Ding, was rund um den Kinderwunsch da ist, das so ein bisschen in die Hände der Ärzte auch zu geben. Aber das kann halt eben auch, wie wir in deinem Beispiel merken, fatal sein, wenn du nicht mitgedacht, nicht dich mitinformiert hättest, dir nicht eine Viertmeinung eingeholt hättest, nicht doch am Ende nach Spanien gegangen wärst. Man weiß eben einfach nicht. Es ist schon echt heftig, finde ich. Finde ich wirklich
Absolut.
heftig. Das tut mir
Richtig.
total leid, dass du da so ein Weg hinter dir hast und ja. Aber
Also,
ja.
ja, ich hatte, ich war auch in Therapie die ganze
Ja.
Zeit während dem Kinderwunsch und
Gut.
also meine Therapeutin hatte mir auch gesagt, du musst die Projektleiterin sein. Du steuerst das Boot. Das verlass dich nicht zu sehr auf die Ärzte. Und es hat mir geholfen, einen ganz anderen Blickwinkel zu bekommen. Und ich hatte mir sogar noch eine externe Reproduktionsmedizinerin als Consultant hinzugezogen
Wow.
und bin immer jeden Schritt mit ihr durchgegangen, habe gefragt, macht die OP Sinn?
Ja.
Macht dieses Stimulationsprotokoll Sinn? Und die hat dann auch immer Impulse geliefert, weil sie sagte, Vorsicht mit den Kinderwunschkliniken, das sind natürlich auch wirtschaftlich getriebene Unternehmen, die versuchen, Profit zu machen.
Okay,
Das
boah.
fand ich schon spannend, dass sie diese Aussage laut getroffen hat, aber so kommt
Ja.
es einem auch vor.
Ja, also ich glaube auch, ich meine, es gibt Sonne und solche, ne? Das muss man klar sagen. Es gibt auch wirklich tolle Kliniken, aber ja, schwarze Schafe gibt es überall. Und
Das
wenn
stimmt.
man an die gerät und das ist, ich höre das immer auch wieder, auch hier im Podcast oder bei meinen Klientinnen, dass sie sagen, irgendwie bin ich nur eine Nummer oder die haben dann die Verantwortung so an mich übertragen, wo ich denke, hä, ihr seid doch die Experten eigentlich, warum muss ich denn jetzt hier die Entscheidung treffen und so? Also, das ist wirklich anstrengend, aber die Verantwortung. Es ist ja auch eine Selbstermächtigung, ne? Und es ist ja auch eine Selbstwirksamkeit, die man dadurch hat, dass man einfach merkt, es ist anstrengend, aber ich glaube, es ist gut, wenn ich hier die Chefin bin und die Expertin, für meinen
Ja,
eigenen Körper und das, was gemacht wird. Weil man hat ja auch ein
absolut.
Bauchgefühl, ne? Manchmal.
Ja. Ich tausche mich auch mit vielen aus der Kinderwunsch-Community aus und natürlich hat nicht jeder die gleiche Erfahrung, aber man hört schon öfter heraus, dass man selbst auch viel aufmerksam dabei bleiben muss, um zu schauen, was da alles verordnet wird oder teilweise auch übersehen wird.
Ja.
Aber es gibt auch gute Beispiele, also.
Und hattest du jetzt bei in Barcelona, hattest du da das Gefühl, oh, ich kann endlich mal loslassen, die haben hier alles im Blick.
Ja, schon zum ersten Mal.
Ja.
Das habe ich schon. Ich war wesentlich entspannter und musste nicht mehr so viel mitdenken. Mich hat auch immer genervt, dass man irgendwie selbst kalkulieren musste, wie viele Spritzen man beispielsweise während der hormonellen Stimulation braucht. Das war in meinem Fall immer so und da habe ich mich so oft verrechnet und habe noch so viele Medikamente im Kühlschrank stehen, deswegen.
Ja.
Und sowas wurde zum Beispiel in Spanien einfach für einen gemacht. Ne? Das ist jetzt
Wow.
ein kleines Beispiel, aber so viel mehr haben die dort mitgedacht. Und ja, der Dr. Herrero ist ja auch mittlerweile sehr bekannt und ist, glaube ich, einer der besten Reproduktionsmediziner auch in Spanien. Deswegen hatte ich da sehr viel Vertrauen. Ja, das war schon gut.
Wow. Und dann war der Transfer. Und dann ging die Zeit los des Wartens. Und hast du vorher getestet oder hast du bis zum Bluttest gewartet?
Ich habe am Tag des Bluttestes morgens mit meinem Mann getestet. Der war dann direkt positiv, aber ich hatte alle Emotionen einfach versucht zu verdrängen. Also
Okay.
die ganze Hebephase habe ich nichts gespürt.
Okay.
Das war sehr, um mich zu schützen, aber in dem Zustand zu sein, war auch sehr anstrengend.
Das
Ich kam
glaube
da auch
ich.
lange Zeit nicht mehr raus.
Ja.
War dann wie so ein Schleier, der über mir lag.
Ja.
Grauer Schleier, dann konnte ich mich auch gar nicht freuen, als er positiv war, weil wir hatten ja schon so viele positive Tests.
Ja.
Das hattest du, nee, du hast dich immer freuen können, glaube ich, ne? Du hattest dann viel Hoffnung.
Ja. Also ich hatte auch, und das war unterschiedlich, ich hatte auch Angst natürlich und ich hatte auch eine Schwangerschaft, wo ich jeden zweiten Tag HCG habe kontrollieren lassen, also wo ich ganz stark in der Kontrolle war und dachte, warum sieht man denn noch nicht mehr im Ultraschall? Also wie wirklich, das war grauenvoll.
Ja.
Also da war das mit der Freude schwierig. Das war, glaube ich, die
Ja.
dritte Schwangerschaft. Ansonsten hatte ich, aber das sagen ja viele Frauen hier, dass sie sich nicht freuen können einfach. Oder das ist so, dass die Angst das überschattet einfach, dass da schon Freude ist, aber dann kommt natürlich sofort auch irgendwie die Angst dazu, ne?
Total, ja.
Und das war bei dir auch so?
Das war auch so. Da war so viel Angst, dass ich alles zurückschieben musste.
Ja.
Genau, der Test war positiv, nichts gespürt. Es war wie eine Selbstverständlichkeit, dass der positiv ist. Das hört man vielleicht nicht gerne im Kinderwunsch, aber in meinem Fall war es ja immer so. Und dann hatte Dr. Herrero empfohlen, Ultraschall zu machen, ein paar Wochen später. Und ich war da immer noch komplett taub. Bin in diesen Raum reingegangen. Wir sind auch bewusst nicht mehr in die Kinderwunschklinik, sondern zu meinem regulären Gynäkologen. Also ich habe den dann gewechselt innerhalb der gleichen Praxis, weil ich zu meiner damaligen nicht mehr hin wollte.
Verstehe ich.
Und als ich den Raum betreten habe, habe ich gemerkt, oh, das ist die Angst. Und das war so eine abgründige Angst. Ich hätte direkt anfangen können zu heulen und aber so ein tief trauriges Heulen,
Ja.
weil dieser Termin mit dem Ultraschall immer der schlimmste war, weil ja bisher immer festgestellt wurde, es ist keine Fruchthülle da, schon dreimal kein Herzschlag. Und das konnte ich aber trotzdem noch mal kurz unterdrücken. Ich weiß nicht wie.
Ja.
Er sagte, wir machen direkt den Ultraschall.
Ja,
Und ich
bitte.
sagte, danke,
Ja.
danke. Und er ging mit dem Ultraschall rein. Ich habe direkt das Herzpochen gesehen.
Oh.
Oh, und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen.
Sei
Oh. Das war der erste Moment, wo ich mich freuen konnte.
boah, was ist da
Aber
von
es
dir?
war total surreal.
Ja.
Das, also für mich ist es total surreal, dieses Herz so schnell pochen zu sehen,
Ja.
aber nichts davon zu spüren. Das ist dann das nächste Problem, was kam. Also ich konnte mich schon freuen,
Ja.
aber es ist so surreal, dass mein Körper das kann, ja, weil er es ja so oft nicht geschafft hat, aber es ist ja eine komplett andere Ausgangslage, habe ich dann versucht,
Völlig.
für mich so rational herzustellen. Du hast alles getan.
An
Bist durch
allen
die Hölle gegangen.
Ja, und du hast
Ja.
an allen Stellschrauben gedreht, die es überhaupt nur gibt, die man sich überhaupt nur vorstellen kann eigentlich, ne?
Und dann ist mir der Satz eingefallen von meiner Therapeutin, es kann auch gut gehen.
Ja.
Ne, anstatt, oh Gott, was, wenn es nicht gut geht. Es kann auch gut ausgehen.
Ja.
Und der trägt mich bis heute durch die Schwangerschaft.
Das
Also
glaube
mit
ich.
diesem Satz gehe ich in jeden Ultraschall rein, weil selbst wenn die Stimmung negativ wäre, dann ändert es ja nichts daran, wie es dann final ausgehen wird. Das heißt, ich kann auch einfach hoffnungsvoll sein.
Ja. Und das
Genau.
zumindest immer als Option auch da haben zu können, es kann auch gut gehen. Das ist eine realistische Chance, so, ne? Ja.
Absolut. Ich arbeite sehr viel mit dem Körper in der Therapie und ich achte dann auch immer darauf, was solche Sätze mit meinem Körper machen. Und
Ja.
bin dann weniger angespannt. Ich spüre sehr viel Druck in der Brust, wenn ich eben angespannt bin und negativ denke. Und kann dann auch weniger spüren, wenn die Nachricht positiv ist. Und das ist so schade, weil das ist einzigartig, was jetzt passiert. Es ist alles das erste Mal und ich will es doch bewusst mitbekommen.
Ja, und am liebsten genießen, ne?
Am liebsten genießen, ja.
Und das geht natürlich gar nicht, wenn du diese Schutzhülle um dich herum gebaut hast, die aber so verständlich ist.
Ja,
Ne, du
ja.
versuchst da ja in Anführungsstrichen nur durchzukommen. Und
Ja.
natürlich hast du dir das anders gewünscht, dass du es einfach genießen kannst. Und das ist das, ich finde, das ist auch so eine brutale Erkenntnis oder so ein brutaler Zustand, den der Kinderwunsch mit einem macht. Wenn das dann endlich in Erfüllung geht, kann das sein, dass das entweder zu einem kleinen Teil oder zu einem sehr großen Teil gar nicht so gefeiert, zelebriert und genossen werden kann, wie man sich das eigentlich gewünscht hat, weil es halt diese Unbeschwertheit nimmt durch
Total.
die Erfahrung, die man schon gemacht hat, ne?
Ja,
Das ist
ja.
gemein, das ist einfach gemein.
Das hemmt einen auch in der weiteren Planung
Ja,
trotzdem zwischendurch,
tatsächlich.
ne?
Wie ist das jetzt? Weil jetzt, du hast gesagt, du bist in der 13. Woche, ne? Das ist ja so diese magische Grenze, so irgendwie, ne, die immer kommuniziert wird. Macht die was mit dir? Also dieser Meilenstein, dass du den geschafft hast?
Nee. Also ich finde, der Meilenstein war der Herzschlag.
Ja,
Weil wenn
verstehe
man
ich.
sich die Statistiken anschaut, wie sehr die Fehlgeburtenrate dadurch runtergeht, war das für mich schon so das erste große Highlight.
Genau wie bei
Genau.
mir.
Ja.
Das war so, das ist geschafft. Und das
Ja.
statistisch gesehen, wir wissen, danach kann was passieren, aber statistisch gesehen ist das die größte Hürde sozusagen, ne?
Absolut. Also ich fand es immer ganz hilfreich, mich an Statistiken so ein bisschen zu orientieren. Es liegt auch an meinem Mann, weil der einen wissenschaftlichen Background hat, dass er immer sehr faktisch dran geht, aber auch empathisch sein kann.
Ja.
Und auch bei den ganzen Stimulationen. Also bei uns in der Klinik hieß es immer, jeder Transfer hat eine Chance, eine Erfolgschance von 25%. Das heißt, um die 100 zu erreichen, brauchst du 4 Transfere. So ungefähr war es jetzt bei uns. Es wird natürlich nicht immer so ausgehen, aber das hat mir geholfen, weiter zu hoffen, zu sagen, okay, du musst weitermachen, weil es kann ja erst klappen, wenn die 100% erreicht sind.
Ja,
Und
also das hat
genauso,
dich so am
ja,
Ball gehalten, ne?
bisschen, ja, genau, das ein bisschen rauszuzoomen, die Emotionen manchmal ein bisschen zu bremsen, weil die waren bei mir teilweise derart überwältigend,
Ja.
dass mich das so ein bisschen gerettet hat. Und ein zweiter Meilenstein jetzt in der Kinderwunschreise oder während der Schwangerschaft war allerdings dann doch in der 12. Woche das große Ersttrimester-Screening.
Ja.
Das war schon toll, weil man da so viel sehen kann, auch und
Irre.
es auch viele fetale Bewegungen auch gab.
Ja.
Und die ganzen Organe nochmal untersucht werden und die Nackenfalte, die ja bei uns irrelevant war, weil wir ja schon eine genetische Untersuchung gemacht haben und wir wussten, die
Stimmt.
Chromosomen sind alle, also es gibt so viele, wie da sein sollten, also es ist nichts irgendwie abnormal. Trotzdem wurde die nochmal mitgemessen, einfach um ein bisschen zusätzliche Sicherheit zu geben und ich glaube, die sagt auch was über die Herzgesundheit aus.
Okay.
Und das war schon toll. Und da sagte die Ärztin auch, ist jetzt eine Gynäkologin, wir haben nochmal intern geswitcht. Sie können jetzt vorsichtig optimistisch sein. Die Fehlgeburten, die sie hatten, hat überhaupt nichts mehr mit dem jetzigen Stand zu tun. Das Thema ist vorbei, das haben sie jetzt geschafft, Von daher seien Sie vorsichtig optimistisch. Ja.
Aber also, ich merke so richtig, als du gesagt hast, das ist geschafft. Das ist nicht, das Thema ist nicht mehr da. Hat dich das beruhigt, dieser, was sie da gesagt hat, oder was hat das mit dir gemacht?
Es hat in mir so eine Sicherheit ausgelöst. Also ich habe gespürt, wie der Körper sich noch mal mehr entspannt. Und mir wurde bewusst, oh Gott, in 6 Monaten kommt da ein Kind. Da kannst du jetzt mal langsam drüber nachdenken. Was bedeutet das überhaupt? Was für eine Mutter möchtest du sein? Was
Ja.
müsst ihr noch in der Wohnung ändern? Was müsst ihr noch kaufen? Wie viel kostet das?
Ja.
Man ist ja eh schon broke nach dieser Kinderwunschreise. Da kommt noch mal mehr dazu.
Ja.
Also die Gedanken durchfluten jetzt meinen Kopf, weil es jetzt zum zweiten Mal, also der Herzschlag war schon so ein Realitätscheck, es klappt jetzt, aber das hier ist nochmal ein krasserer Realitätscheck, wo wir jetzt auch schon anfangen, die Wohnung so ein bisschen anders zu gestalten, in erste Babygeschäfte zu gehen.
Ja.
Na, über Namen haben wir schon vor 3 Jahren nachgedacht, die stehen schon fest. Ja, und jetzt auch anfängt, das mehr mit dem Umfeld zu teilen.
Ja, also hast du es tatsächlich auch lange geheim gehalten?
Also ganz zu Beginn der Kinderwunschreise war ich etwas naiv optimistisch und dachte, das klappt sofort. Und habe vielen Freundinnen davon erzählt. Und als es dann in die Kinderwunschklinik ging, habe ich davon auch noch vielen erzählt. Und als es dann eben beim ersten Transfer nicht geklappt hatte, habe ich gemerkt, wie mich das gestört hat, dass diese Nachfragen von Freundinnen kamen. Ja, und dann habe ich mit meinem Mann beschlossen, okay, nur noch ausgewählte Freundinnen, Bekannte dürfen jetzt über den nächsten Schritt Bescheid wissen, weil es zu schwer ist, jedes Mal zu sagen, es hat nicht geklappt.
Ja, total.
Und jetzt mit Spanien, das haben wir auch sehr wenigen erzählt. Teilweise, weil auch doofe Sprüche kamen, sowas wie, oh, du willst es aber wirklich sehr. Da
Oh
habe ich gemerkt,
Gott.
okay, du brauchst meine Aufmerksamkeit jetzt auch nicht mehr.
Oh Gott, da merke ich jetzt stellvertretend für dich, nee, da habe ich keine Kraft für so eine
Nee.
Scheiße. Das kann
Ja.
ich nicht, das ernsthaft jetzt? Also, weil was du alles über dich hast ergehen lassen, oh, du willst, ach nee, oh, das ist einfach nur anstrengend, sowas finde ich, ja.
Ja, das macht leider auch kurz was mit einem. Also da habe ich mich
Ja.
kurz, bin ich zu viel? Das war so der erste Satz, der in
Ja.
meinen Kopf kam. Und
Ja,
dann
habe ich
dachte
nicht
ich,
das Recht?
nee.
Das, ja.
Also gerade nach den Fehlgeburten, der Schmerz, also für mich war der existenziell bedrohlich. So fühlte der sich an.
Ja, klar.
Natürlich gehe ich nach Spanien. Also
Hä?
es steht
Ach.
außer Frage.
Ja.
Aber ja, dementsprechend haben wir dann den Kreis nochmal verkleinert. Und dann habe ich aber gemerkt, als es sehr positiv verlief alles, ne, mit der Punktion, mit der PID, mit ganzen Medikamenten, die ich zusätzlich nehmen musste, da hatte ich nochmal so ein bisschen mehr Sicherheit. Und wollte auch ein bisschen mehr Awareness schaffen. Fing auch an, mehr Leuten darüber zu erzählen, auch auf einem Instagram-Account, der ganz klein ist, aber mittlerweile auch nicht mehr so sehr befeuert wird, weil ich mich nicht mehr so sehr damit identifizieren kann, jetzt wo ich schwanger bin. Aber dann habe ich es ein paar mehr Leuten erzählt und viele finden es einfach interessant, weil die gar nicht wissen, dass die Gesetzeslage da so viel legerer ist als in Deutschland. Und genau, da sehe ich mich einfach als Markenbotschafterin von Dr. Herrero, das ein bisschen mehr in die Welt zu tragen.
Ja.
Und ja, jetzt wo ich wirklich schwanger bin, sage ich es natürlich vielen Freundinnen und auch nachträglich nochmal, wie der Weg dahin war.
Ja.
Genau.
Ach Mann, das ist so schön, dass das, wir haben ja schon, wann haben wir denn gesprochen, dass wir den Podcast aufzeichnen? Das ist ja schon echt einige Wochen her.
Ja, fast 2 Monate, glaube ich.
Ich meine auch, also auf jeden Fall war da noch, ich wusste auch nicht, ob du da schon überhaupt in Behandlung bist. Wir haben eigentlich in erster Linie über die Myome gesprochen.
Stimmt.
Und dass das jetzt quasi innerhalb dieser Podcast-Folge jetzt so eine Nachricht dann noch dazu kommt, ist natürlich einfach sehr, 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 sehr schön. Und ich hoffe vor allem einfach unglaublich mutmachend, auch da am Ball zu bleiben. Und ja, wenn da jemand ist, der sagt, oh, du willst es aber sehr, ja. Und das ist erlaubt. Es ist erlaubt, dass dieser Wunsch existenziell ist und dass ich dafür alles tue. Und das wird oft so, wenn da so ein Kommentar kommt, dann fühlt sich das doof an und man denkt, bin ich zu viel, bin ich drüber, bin ich verbissen, bin ich irgendwie, weiß ich nicht was alles. Absurderweise, zumindest habe ich das so erlebt, als ich dann wirklich schwanger war oder vielleicht auch als meine Tochter schon da war sogar, da kamen dann Leute, die sowas zu mir im Kinderwunsch gesagt haben, haben gesagt, boah, ich finde das so bewundernswert, dass du so am Ball geblieben bist. Dass du nicht aufgegeben hast, finde ich so stark und so bemerkenswert. Wo ich dachte, ach,
Jetzt.
okay, jetzt. Und das war trotzdem so verrückt, das klingt, aber es war irgendwie heilsam, weil ich gedacht habe, okay, ja, finde ich auch.
Ja.
Damals hat sich das nicht so angefühlt und ich habe mich so gefühlt, als wäre das nicht okay, dass ich da so dranbleibe.
Ja.
Ich hätte das da schon gebraucht. Ich hätte schon im Prozess gerne mal gehört oder öfter gehört, dass mir Menschen sagen, boah, haben wir ja auch, ne? Es gibt das, ich will nicht ungerecht sein. Es gibt ja auch
Ja.
Freunde, die gesagt haben, krass, wie du da dran bleibst und so bemerkenswert, woher nimmst du den Mut und so ganz toll. Aber solche, das ist halt nicht eine Nachfrage, das ist auch kein Anfeuern, das ist so ein Hä?
Nein.
Und das tut nicht gut. Das ist so ein Infragestellen und das ist irgendwie sehr verunsichernd und auch verletzend.
Absolut, absolut, ja. Hat dir auch jemand mal gesagt, Wahnsinn, wie du da durchhältst, ich könnte das nicht, weil der Satz, der sitzt auch immer quer.
Ja, doch. Ja, habe ich auch gehört. Verletzt der dich oder hat er verletzt?
Der hat mich ein bisschen verletzt, ja.
Ja. Kannst du sagen, was dich daran verletzt?
Es klang auch wieder so, als würde ich es zu viel, zu sehr wollen, weil
Ja.
die Person hätte schon längst aufgegeben an meiner Stelle.
Ja. Und dann ist so
Ne?
die, steht so die Frage im Raum, wann schnallst du es endlich, dass du mal
Ja.
aufhören sollst?
Ja,
Ja,
ja.
genau. Das kenne ich auch, ja. Dieses Gefühl hatte ich selber oft und durch solche Nachfragen hat es das dann bestärkt, dass ich denke, hä, bin ich wirklich, verrenne ich mich hier gerade? Man weiß
Ja.
es ja nicht. Man steckt ja selber drin auf dem Weg. Und da man ja auch nicht weiß, wie es ausgeht, kann man ja nicht sagen, ja, warte mal ab. Irgendwann wirst du mich noch feiern dafür, dass ich so einen langen Atem habe. Sondern man weiß nicht, ob man sich verrennt, ne?
Ja,
Und man
ja.
irgendwelche Zeichen vom Universum oder was auch immer nicht versteht. Und ich glaube, dieser Satz sagt tatsächlich das aus, was er auch eigentlich aussagen soll, nämlich sehr viel über den anderen, dass die andere Person das nicht gemacht hätte oder geschafft hätte. Und gleichzeitig sagt es vor allem aus, dass diese Person sich überhaupt nicht reinversetzen kann, wie das ist, wie sich das anfühlt. Weil wir am Anfang des Kinderwunschweges hätten vielleicht auch gesagt, puh, nee, das ist aber viel, das ist anstrengend, das, ich glaube, das packe ich nicht. So. Wir gehen ja Schritt für Schritt für Schritt. Und überwinden wieder eine Grenze und überwinden wieder ein Hindernis und öffnen eine Tür, die eigentlich verschlossen war, wo wir sagen, okay, so eine OP, so eine lange Wartezeit oder jetzt nochmal eine ICSI, jetzt ins Ausland gehen, das alles bezahlen. Ne, das ist ja so viel, wo man vielleicht, weiß ich nicht, mit Anfang 30, als du angefangen hast, irgendwann hättest du vielleicht auch gesagt, oh, weiß ich nicht, ich glaube, das schaffe ich, das ist mir vielleicht zu anstrengend, so, ne? Und man muss erst auf diesem Weg sein, um dann festzustellen, welche Tür mache ich jetzt noch auf, auch wenn es echt schwer ist und welche Grenze überschreite ich noch. Und das kann man wirklich nur, wenn man diesen Weg auch geht.
Absolut, ja. Ja, es ist eine sehr mutmaßliche Aussage zu treffen, wenn man nicht drin ist.
Genau,
Ja,
weil dein
genau.
jüngeres Ich hätte das vielleicht auch gedacht oder gesagt. Aber wenn, ja, das ist immer das Problem, ne? Dieses, das soll ja nett sein, glaube ich, dieser Satz. Und soll vielleicht sowas vermitteln wie, boah, bist du stark oder bist du, weiß ich nicht was, keine Ahnung. Aber es ist irgendwie wirklich schwierig, da
Ja.
das Richtige zu sagen, ne? Also ich denke auch immer noch mal wieder nach, wahrscheinlich könnte ich noch mal eine Folge machen auf das Umfeld. Was kann man sagen? Und ne, was ist doof irgendwie? Und ich glaube, oft ist es wirklich Nachfragen. Wie fühlt sich das an? Ich bin nicht auf dem Weg, ich gehe nicht in deinen Schuhen. Wenn möchtest du darüber reden oder kannst du mir erklären, wie sich das anfühlt oder so, aber dann halt auch ein wirklich, dann muss auch die Haltung dann ein wirkliches Interesse sein und nicht einfach nur Neugierde oder das innerlich doch bewerten. Weil das spürt man, finde ich, sofort.
Ja, das tut man schon. Ich glaube, was mir oft geholfen hat, ist dann zu überlegen, wer ist denn der Sender dieser Nachricht? Ist die Person, hat die einen hohen Stellenwert in meinem Leben oder kann ich
Ja.
das als doofen Spruch verbuchen?
Ja.
Und dieser doofe Spruch hat oft geholfen, dann einfach weiterzuziehen.
Ja,
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 das
ja.
braucht auch eine Zeit, bis ich das geschafft habe. Das klingt jetzt alles so einfach, aber man Das hat mir geholfen, dann an mir selbst zu arbeiten und erstmal zu überlegen, soll ich mir das jetzt zu Herzen nehmen oder nicht?
Genau,
Ja, auch so
ja.
Sprüche mit Urlaub und so. Da habe ich dann auch oft den Weg gewählt, ehrlich zu sein, zu sagen, du, wenn es so einfach wäre, dann wäre ich jetzt schon mehrfach Mutter, weil ich war schon tausendmal im Urlaub. Mein Weg ist anders.
Ja,
Ja, also
wirklich.
ehrlich zu sein, ein bisschen sarkastisch auch manchmal, bisschen Humor zu nutzen und dann kamen keine Sprüche mehr. Aber man braucht natürlich den Mut, das auch zu machen.
Den Mut und die Kraft und
Ja.
die Kapazitäten und ja, und das ist ja auch immer, je nachdem, in welcher Phase man gerade steckt, auch hormonell, kann man
Ja.
das mal mehr, mal weniger gut,
Ja.
das dann irgendwie ja auch noch zu vermitteln, ne?
Das stimmt, ja.
Wow, Jasmin, was hast du da für einen Weg hinter dir und wo stehst du gerade? Ich freue mich unglaublich, dass du da jetzt gerade bist und dass da jetzt hoffentlich immer mehr Freude dazukommt und du das immer mehr genießen kannst. Das wünsche ich dir natürlich total.
Dankeschön.
Ich danke dir für all deine wichtigen Informationen, für deine Geschichte, für deinen Weg, dass du das geteilt hast. Und ja, natürlich wünsche ich dir von Herzen alles, alles Liebe und dass es eine ganz schöne Schwangerschaft noch wird, eine gute Geburtserfahrung und ja, von Herzen alles
Dankeschön.
Liebe.
Ja, danke dir.
Und euch natürlich auch von Herzen alles Liebe, dass da vielleicht wirklich Informationen auch waren, die vielleicht für euch wichtig sind oder für eine Freundin, dass ihr sagt, oh, Myome könnte das ein Thema sein, Endometriose oder so. Einfach, dass das auch noch mal mehr verbreitet wird, dass da nicht so viel, also weil Frauenärztinnen häufig zu wenig darüber wissen, dann ist es ja umso wichtiger, dass das immer mehr auch in die Welt getragen wird. Deswegen teilt es gerne, vielleicht kann es genau dieser Frau gerade helfen. Das wünsche ich mir ganz doll. Alles, alles Liebe für euch und dann hören wir uns in der nächsten Folge.